Denn auch der Donnerstag ist in Tschechien, wie bereits der Mittwoch, ein Feiertag, und zwar der des böhmischen Kirchenreformators Jan Hus, der am 6. Juli 1415 in Konstanz als Ketzer verbrannt wurde. Ihm ist jetzt gleich unser erster Beitrag gewidmet. In die hussitische Zeit und danach noch in eine ungewöhnliche Jan Hus-Kirche begleitet sie in den folgenden Minuten Martina Schneiberkova.
In der Zeit des böhmischen Königs und römischen Kaisers Karl IV. Machte die Kirche eine große Entwicklung durch. Karl IV. Hatte sich um die Erhebung des Prager Bistums zum Erzbistum verdient gemacht und auf seinen Anlass wurde in Prag die Kathedrale des Heiligen Veit gegründet. 1348 gründete Karl die Prager Universität, die erste Hochschule in Mitteleuropa. Aus Prag wollte er ein geistliches Zentrum machen. In Karls Zeiten erlebte auch die geistliche Kunst einen großen Aufschwung. Es wurde unter anderem die Heiligkreuzkapelle auf der Burg Karlstein erbaut, die als Höhepunkt der europäischen gotischen Kunst gilt. Die Kirche aber besaß inzwischen einen großen Reichtum und dieser Stand wirkte sich auch auf die Moral der Priester aus, auf deren Verfall die in Prag tätigen Reformprediger hinzuweisen begannen.
Der Tod Kaiser Karls IV. Und die Entstehung des päpstlichen Schismas im Jahre 1378 ließen die große gesellschaftliche und geistliche Krise nicht nur in Böhmen, sondern auch in ganz Europa ahnen. Lauter sind Stimmen geworden, die eine grundlegende Reform der Kirche als Institution forderten. Der Hauptverkünder der kritischen Meinungen war der englische Gelehrte John Wycliffe, dessen Lehre bald lebendige Reaktionen unter den böhmischen Magistern der Prager Universität mit Magister Jan Hus an der Spitze hervorrief und die von ihnen akzeptiert wurde. Die Voraussetzung für die Verbreitung dieser Ansichten schuf bereits die Tätigkeit der sogenannten Vorgänger von Hus, von denen vor allem der Prediger Konrad Waldhauser, Jan Milic von Kromjažić oder Thomas Stitnese Stitneho oft erwähnt werden.
Magister Jan Hus geriet mit der Radikalität seiner Ansichten über die Wiedergeburt der Kirche bald in Konflikt mit den kirchlichen Autoritäten und wurde aus dem Grund zur Tagung des Konzils nach Konstanz vorgeladen, wo er seine Meinungen verteidigen sollte. Am 6. Juli 1415 wurde Hus dort als Ketzer auf dem Scheiterhaufen verbrannt und dies rief in den böhmischen Ländern eine starke Entrüstung und Entstehung der hussitischen Bewegung hervor.
Das Tragische an dieser Zeit bestand darin, dass es sowohl Hus als auch seinen Gegnern um dieselben Reformen ging, die sie jedoch auf unterschiedlichen Wegen erreichen wollten. Bereits in der Zeit, als Hus im Gefängnis saß, entwickelten sich die Bemühungen um eine religiöse Vertiefung weiter, und im Herbst 1414 fasste sein Mitarbeiter Jakobek von Mies den Beschluss, die Eucharistie unter beiden Gestalten zu verteilen. Es tauchten auch weitere Änderungen im geistlichen Leben, wie etwa die häufige Kommunion bei Kindern und eine Erweiterung der Grundbildung auf, wobei es auch zu einer großen Entwicklung der Nationalliteratur und Sprache kam.
Die Schattenseite dieser Zeit stellen die Verwüstung und Ausplünderung des Landes infolge der 15 Jahre dauernden Kreuzzüge und der einheimischen Kriege sowie die Vernichtung zahlreicher Kulturdenkmäler dar. Es wurden rund 170 Klöster und einige hundert Kirchen niedergebrannt. In der Beurteilung des Hussitismus widerspiegelten sich jedoch unterschiedliche Sichtweisen, die sich während der Zeit änderten. Während der nationalen Wiedergeburt stand beispielsweise der nationale Gedanke im Vordergrund, der sich oft durch Verherrlichung der Kriegssiege der böhmischen Hussiten inspirierte.
Während der kommunistischen Ära wurden unter dem Einfluss der marxistischen Auffassung die sozialen Forderungen der Revolutionszeit betont, die alle anderen Quellen hussitischer Ideologie verdeckten. Heute bleibt es eine der Hauptaufgaben der historischen Forschung, auf den geistlichen Inhalt des Hussitismus zurückzukommen und unabhängige Forschungen über Jan Hus und über Interpretationen der hussitischen Bewegung anzuregen. Zur Verbesserung der Kenntnisse trug auch die Konferenz bei, die unter Teilnahme von Experten aus verschiedenen konfessionellen Milieus im Dezember 1999 an der Lateranuniversität stattfand. Papst Johannes Paul II. Brachte dabei eine Entschuldigung für den aus dem Grund der Glaubenslehre verursachten gewaltsamen Tod von Jan Hus zum Ausdruck.
Jesu Christe,
Anlässlich des 500. Jahrestags des Märtyrertodes von Jan Hus im Jahre 1915 wurden in mehreren Orten Böhmens Denkmäler errichtet, um den namhaften Prediger zu ehren. Die evangelische Brüdergemeinde aus der Region von Wellim in Mittelböhmen entschied sich damals, anlässlich des Hus-Jubiläums eine Kirche in der kleinen Stadt Betschke zu bauen. Mit dem Bau des Gotteshauses wurde der aus der Nähe der Stadt stammende Architekt Olcich Liska beauftragt, der Mitarbeiter des bekannten Architekten Josef Gotschar in Hradec-Králové war. Der Bau wurde aus Spenden finanziert. Bedeutende finanzielle Summen kamen auch von den Gläubigen aus dem Ausland, erzählt der Kunsthistoriker Miroslav Vlk, der selbst in Petschke wohnt und sich bemüht, auf die einzigartige dortige Huskirche aufmerksam zu machen. Denn nicht einmal in den Fachkreisen ist die Sehenswürdigkeit sehr bekannt.
Es ist bemerkenswert, dass es eine für die damalige Zeit sehr moderne Architektur war, die ein Vorbild für weitere neue Kirchen der böhmischen Brüdergemeinde bei uns sein sollte. Es ist hier das einzige kubistische Kircheninterieur, das es auf der ganzen Welt gibt. Der tschechische Kubismus selbst ist etwas Besonderes, denn in anderen Ländern war der Kubismus als eine Richtung in der Malerei bzw. der Bildhauerei verbreitet. Aber bei uns in Tschechien haben die Architekten sich dieser Strömung angeschlossen. Und ein kubistischer Sakralbau ist wirklich einzigartig. In dieser Kirche ist die sämtliche Einrichtung kubistisch und alles wurde nach Entwürfen von Architekt Oldřich Liska hergestellt und eingerichtet.
Die Bauarbeiten wurden durch den Ersten Weltkrieg verlangsamt und so konnte die Kirche nicht wie geplant im Jubiläumsjahr, sondern erst 1916 eröffnet werden. 90 Jahre lang treffen hier die evangelischen Gläubigen zu den Gottesdiensten zusammen. Für den Jan-Hus-Tag, den 6. Juli, haben sie für die interessierte Öffentlichkeit zum ersten Mal auch Führungen durch das Gotteshaus vorbereitet. Auf den ersten Blick fällt die Kirche von außen nicht sehr auf. Die für den Kubismus typischen Merkmale findet man jedoch gleich beim Eingang.
Wer vom Husplatz aus die Kirche oder das Pfarrhaus betreten will, der muss durch eines der kubistischen Tore gehen. Das mit der Kirche verbundene Pfarrhaus war früher fertig als die Kirche, weil der Pfarrer ja irgendwo wohnen musste. Der schönste Blick in das Interieur der Kirche bietet sich von oben, von der Orgel aus. Die Fenster sind mit einfachen Vitragen geschmückt. Die Decke ist von einem Netz von Quadraten bedeckt und diese Quadratmuster findet man hier auch anderswo. Eine Dominante der Decke stellen einzigartige Kronleuchter dar, deren Form an die Kristalle der Minerale erinnert. Es wirkt zwar sehr dekorativ, aber diese Ausschmückung geht immer von den kubistischen Elementen aus.
Unten gibt es Rechts- und Linksbänke. Der Chor ist sehr einfach, die Kanzel ist in den Kirchenraum nach vorne gewölbt. Auf dem Boden sind wiederum kubistische Muster zu sehen. Beim ersten Besuch wird man durch die Tatsache überrascht, dass der Boden nicht gerade ist, sondern Richtung Chor bergab geht, wie in einem modernen Theatersaal, so dass auch die Gläubigen der letzten Bankreihe das Geschehen vorne gut beobachten können. Nicht zu übersehen ist der in der Mitte vorne stehende Tisch des Herrn, die sogenannte Mensa.
Sie hat die Form eines Kelches. Das ist symbolisch für eine evangelische Kirche. Aber auch aus der mineralogischen Sicht ist sie beachtenswert. Das stilisierte Dreiblatt ist aus Granodiorit, einem Magmagestein, der Sockel aus Sandstein und die obere polierte Platte ist aus dem Magmagestein Gabbro. Es handelt sich um eine sehr saubere kubistische Gestaltung, einerseits in der Form von Kanten und andererseits von Ovalen. Das ist schon ein Vorzeichen des sogenannten Rondokubismus, der sich nach dem Krieg entwickelte.
Schiefe Flächen und eine einfache, dunkelhelle Farbenkombination. Dies ist für das ganze Kircheninterieur charakteristisch. Durch eine rechts vorne platzierte Tür kann man den Hieronymsaal betreten, der nach dem Prediger Hieronymus von Prag, Hieronym Prajski, benannt wurde, einem Freund von Jan Hus, der dasselbe Schicksal wie Hus teilen musste. Das geräumige Pfarrhaus wird heute noch modern. Die einzelnen ursprünglichen Türen sind mit kubistischen Mustern geschmückt.
Am Interieur der Pfarrei ist eine hölzerne Wendeltreppe interessant, die zu den oben gelegenen Zimmern führt. Das Geländer ist mit einer Art Girlande von hölzernen, eiförmigen Perlen geschmückt. Dasselbe Motiv findet man an Möbeln, die von Architekt Jan Kotjara entworfen wurden und die im Museum in Hradec Králové, Königgrätz, zu sehen sind. Dieses Motiv taucht auch beispielsweise auf einem kubistischen Café-Servis von Pavel Janák auf.
Pavel Janák podobné motivy má na uchu jedné kávové soupravy.
Für diejenigen, die die kubistische Kirche in Pečky besuchen möchten, ist der folgende Hinweis bestimmt. Die Besichtigung der Kirche ist nach vorheriger Vereinbarung möglich. Die Interessenten können sich an den Kurator Tomáš Teplý wenden. Die Telefonnummer und Mailadresse finden Sie auf unserer Webseite.
Martina Schneiberkova war das im Mittelpunkt ihres Beitrags zum Feiertag.